Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen dazu. Am Tag 1 nach dem spektakulären Kunstdiebstahl in den Dresdner Sammlungen gibt es von den Tätern noch keine konkrete Spur, aber immerhin gute Neuigkeiten. Einige Gegenstände, die verloren schienen, sind noch da. Hier gleich mehr zum aktuellen Ermittlungsstand und zur Frage, wie groß die Chancen stehen auf eine unversehrte Rückkehr der Kunstschätze ins grüne Gewölbe. Wir stellen Ihnen die neue Leiterin des Jüdischen Museums in Berlin vor. Wir fragen, was deutsche Filmemacher von amerikanischen Top-Serienmachern lernen können und wie Künstler in Nigeria und Namibia mitmischen bei gesellschaftlichen Entwicklungen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Kunstdiebstahl in Dresden hat für Fassungslosigkeit gesorgt. Wir haben hier ein Fazit gestern ausführlich berichtet. Aus dem berühmten grünen Gewölbe in Dresden sind Teile von bedeutenden Juwelengarnituren aus der Ära August des Starken gestohlen worden, darunter Schmuckensembles mit Diamanten und Brillanten. Der immense Wert sei kaum zu beziffern, so heißt es. Heute nun zumindest ein erstes Aufatmen. Nach Begehung des Tatorts seien weniger Schmuckstücke verschwunden als ursprünglich angenommen. Bastian Brandau mit den neuesten Erkenntnissen dieses Tages und einem zumindest etwas weniger frustrierten Museumsdirektor.
Erleichtert sind sie mich nicht, aber trotzdem bei Weitem nicht mehr ganz so frustriert, wie ich also mich gestern gefühlt habe, als mir die Auskunft von der Polizei gegeben wurde, die Vitrine ist leer.
Am späten Nachmittag tritt Dirk Sindram, Direktor des Grünen Gewölbes, vor die Presse. Kurz zuvor hatten ihm die Ermittlungsbehörden erstmals ermöglicht, sich persönlich die Schäden in der Sammlung anzuschauen. Die Vitrine sei in einem desolaten Zustand.
3 Löcher, also in jeden dieser 3 Kompartimente, ist eingebrochen worden. Im mittleren, in der Brillantgarnitur, sind sehr wichtige Schmuckstücke herausgenommen worden. Die Achselklappe mit dem sächsischen Weißen und andere Objekte.
Anders als zunächst berichtet, seien aber auch eine Reihe von Sammlungsgegenständen nicht abhanden gekommen.
Ein großer Teil numerisch der Brillantgarnitur, die Schuhschnallen, der Hofdegen, wunderbarer, großartiger Hofdegen, ist nicht in die Reichweite der Diebe gekommen.
Auch eine Perlenkette aus Süßwasserperlen aus der sogenannten Garnitur der Königin sei anders als zunächst befürchtet nicht gestohlen worden.
Als Kunstwerk oder als kultureller Wert von höchster Bedeutung, da hat sich dann also abgestürzt, also eben der große Orden, der große Ordensstern aus der Diamantrauten-Garnitur erhalten, sodass also.
Der ist gefunden.
Da müssen wir schauen, wie weit er eben verbeult ist. Aber das lässt sich alles wieder irgendwie hinbekommen.
Die Täter hatten weißes Pulver über die Preziosen verteilt, wohl um Spuren zu verwischen. Eine genaue Aufstellung will Sindram morgen vorlegen, auch um die gestohlenen Teile zur Fahndung auszuschreiben. Die Verantwortlichen der Sächsischen Kunstsammlung in Dresden verteidigten auch Aufstellung und Verhalten des privaten Sicherheitsdienstes. So sei es richtig gewesen, angesichts der mit großer Gewalt agierenden Täter nicht selbst einzugreifen. Auch die Entscheidung, das Licht nicht einzuschalten, sei richtig gewesen, sagt Generaldirektorin Marion Ackermann.
Ich würde jetzt aus meiner Wahrnehmung sagen, es ist gut gewesen, dass es dunkel war, denn so ist es sicher gelungen, dass eine ganze Menge Werke nicht mitgenommen wurden und praktisch übersehen wurden.
Angesichts der hohen Detailkenntnisse der Täter stelle sich auch die Frage nach möglichem Insiderwissen. Klar sei, dass das Sicherheitskonzept der Sammlungen überarbeitet werden müsse. Man befinde sich in Abstimmung mit anderen Kunstsammlungen weltweit. Morgen sollen die Sammlungen im Dresdner Schloss wieder öffnen, mit einer Ausnahme. Wann genau das historische grüne Gewölbe wieder für das Publikum geöffnet werden kann, ist noch offen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt das Entsetzen auch am heutigen Tag in Dresden groß. Die Seele der Sachsen sei getroffen, betonte Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Kunstsammlung. Von einem Albtraum sprach der Sicherheitschef Michael John. Wie einzigartig aber ist der Einbruch ins grüne Gewölbe? Gibt es vergleichbare Fälle zu dem spektakulären Diebstahl in Dresden? Das wollte ich von meinem Kollegen, dem Kunstkritiker Stefan Koldorf, wissen.
Naja, die Frage ist, woran man das bemisst. Also wenn es um den Wert geht, dann gab es sicherlich spektakulärere. Demnächst jährt sich zum 40. Mal der Einbruch ins Schlossmuseum in Gotha, noch zu DDR-Zeiten. Da sind 5 wertvolle Altmeistergemälde gestohlen worden, die sicherlich mehr wert waren. Wenn man jetzt aber von der Einzigartigkeit der Werke ausgeht, der Schmuckstücke, die da in Dresden gestohlen worden sind, dann gibt es sicherlich wenig Vergleichbares. Also gerade im Bereich Schmuck waren die Museen bisher eigentlich relativ verschont geblieben. Wenn was gestohlen wurde, dann waren es prestigeträchtige Kunstwerke. Das könnte man ganz böse sagen, Namen wie Rembrandt oder Van Gogh sagen selbst den wahrscheinlich eher nicht so gebildeten Menschen, was die solche Einbrüche ausführen. Aber Schmuck, wie gesagt, da fällt mir vergleichbar nicht viel ein.
Jetzt heißt es ja, das haben wir gestern auch schon hier im Fazit besprochen, die Juwelengarnituren, die seien nicht auf dem Markt verkäuflich, weil sie eben einfach zu leicht wiederzuerkennen seien. Wie stehen denn die Chancen aus Ihrer Sicht, dass die Exponate zu den staatlichen Kunstsammlungen zurückkehren, weil sie eben nicht verkauft werden können?
Die Frage ist hier, warum haben die diesen Einbruch überhaupt begangen? War das eine Auftragstat? War da jemand, der ganz besonders diese Stücke haben wollte? Dann stehen die Chancen eher schlecht. Ich hätte übrigens auf die Frage danach vor 3 Jahren noch im Brustton der Überzeugung gesagt, solche Auftraggeber gibt es nicht. Das haben die Polizeibehörden überall auf der Welt, Scotland Yard, FBI, Bundeskriminalamt, Interpol, immer wieder bestätigt. Uns sind solche manischen Sammler, die Diebstähle beauftragen, nicht bekannt. Seit 3-4 Jahren verschiebt sich aber, wie vieles auf der Welt, auch der Kunstmarkt. Es sind nicht mehr nur noch Europa und die Vereinigten Staaten. Inzwischen spielt China eine ganz wichtige Rolle, die arabischen Staaten, Indien auch, Südamerika, Russland. Und ob es da nicht Menschen gibt, die unbedingt, sei es aus Prestigegründen oder aus Wertgründen, solche Sachen besitzen wollen, da würde ich meine Hand nicht mehr für ins Feuer legen. Also, wenn es jemand unbedingt haben wollte, stehen die Chancen eher schlecht. Wenn aber die Diebe jetzt nur eingebrochen sind, in Anführungsstrichen, weil sie merkten, das ist möglich und jetzt mit ihrer Beute dastehen und feststellen, das bekommen wir nirgendwo vernünftig los, dann mag es sein, dass sie sich ans Museum wenden und Artnapping betreiben, also sagen, den und den Finderlohn in Anführungsstrichen, den hätten wir gerne und dann gibt es die Sachen auch zurück.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, können Sie sich also vorstellen, dass irgendein arabischer oder chinesischer Milliardär sich diesen Schmuck hat stehlen lassen, um ihn dann in seinem Safe zu bewundern. Gäbe es dann auch die Option zu sagen, wir brechen die Brillanten und Diamanten aus diesen Ensembles heraus und schleifen die um? Lassen Sie sich denn dann vielleicht einzeln verkaufen?
Das halte ich sogar für wahrscheinlicher. Also wenn es jemand den Auftrag gegeben hat, dann ist es wahrscheinlich weniger gewesen, weil man das unbedingt haben wollte. Da hätte man sich andere Dinge ausgesucht als Juwelen. Da hätte man, wie gesagt, prominente Kunstwerke wahrscheinlich eher beauftragt. Ja, ich fürchte tatsächlich, dass es da eine Parallele gibt zum Fall Goldmünze, die aus dem Bode-Museum in Berlin gestohlen worden ist. Da ist die Polizei sich ja inzwischen relativ sicher. Es ging nur um den Materialwert. Diese riesige Münze ist inzwischen wahrscheinlich zersägt und umgeschmolzen. Und die Gefahr besteht einfach auch für die Preziosen aus dem grünen Gewölbe. Also es geht sehr schnell, diese Steine rauszubrechen. Heute kann man Edelsteine markieren mit Lasertechnik. Damals, zu Zeiten August des Starken, war das natürlich noch nicht der Fall. Das heißt, möglicherweise sind die gar nicht wiederzuerkennen. Und größere Steine könnte man auch umschleifen. Und dann ist sowieso keine Hoffnung mehr da, dass das irgendjemand noch identifizieren kann.
Einer der angeblich berüchtigsten Juwelendiebe Amerikas, Larry Lawton, der hat heute in einem Interview gesagt, wenn die Diebe nicht innerhalb von 72 Stunden gefasst wären, dann seien die Schmuckstücke möglicherweise für immer verloren. Halten Sie das also auch für wahrscheinlich?
Ach, er denkt wahrscheinlich an den Kunstraub von Boston, der nun auch einige Jahrzehnte her ist. Da ist es tatsächlich der Fall gewesen, dass die Sachen merkwürdigerweise noch nicht wieder aufgetaucht sind. Es gibt aber auch die anderen Fälle. Denken Sie an die beiden Gemälde aus dem Van Gogh Museum in Amsterdam. Da hat es Jahre gedauert, bis die beiden organisierten Verbrechen in Italien wieder aufgetaucht sind oder Bilder, die in Serbien wiedergefunden wurden. Also da würde ich nicht so schwarz sehen. Ich glaube nicht, dass diese Zeitangaben irgendwie sinnvoll sind.
Dann noch eine letzte Frage. Sie haben angesprochen, diese Möglichkeit, Kunstnapping zu betreiben, also die Museen unter Druck zu setzen, um eine gewisse Lösegeldsumme für das gestohlene Gut zu verlangen. Wenn wir diese Möglichkeit uns vor Augen führen, ist es dann also klug, dass die staatlichen Kunstsammlungen bis jetzt ja den Wert nicht konkret beziffern? Ist das also vielleicht eher eine Taktik? Weil man sagt natürlich, der geistige Wert dieser Schmuckstücke ist unbenennbar, aber man könnte natürlich auch die einzelnen Brillanten umrechnen und dann vielleicht auf eine Summe kommen. Und dass das aber bis jetzt nicht geschieht, liegt es vielleicht auch darin, um zu vermeiden, dass man den Wert künstlich in die Höhe treibt?
Ich glaube schon, dass das auch eine kluge Taktik ist, da nicht sozusagen für den schwarzen Markt schon irgendwelche Wertvorgaben zu machen. Aber ich glaube auch, dass man den Wert tatsächlich nicht beziffern kann. Man kann einen Materialwert benennen, man kann sagen, so und so viel Karat waren das und so viel Silber und so viel Gold. Aber damit ist ja der Wert so eines einzigartigen Stücks, auch seine historische Bedeutung, seine kulturelle Bedeutung für Sachsen überhaupt noch nicht beziffert. Und ich glaube, das wird auch niemand tun können.
Sagt Stefan Kolderhoff. Und um wie viel gestohlene Objekte es nun tatsächlich geht, dazu also werden sich die staatlichen Kunstsammlungen Dresden morgen äußern. Wie es weitergeht in dem Kunstkrimi, das erfahren Sie natürlich auch weiterhin hier in Fazit der Kultur vom Tage.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Nachricht erreichte uns am Abend. 5 Monate nach dem Rücktritt von Peter Schäfer ist eine Nachfolgerin für das Jüdische Museum in Berlin gefunden. Hetty Berg, Chefkuratorin des Jüdischen Kulturzentrums in Amsterdam, soll neue Direktorin in Berlin werden. Also ein Museum leiten, das zuletzt stark in der Kritik stand. Ich habe kurz vor der Sendung den Berliner Anwalt Peter Rauer erreicht. Er ist Mitglied des Stiftungsrates des Jüdischen Museums und ich wollte von ihm wissen, warum Hetty Berg die Auswahlkommission und den Stiftungsrat überzeugen konnte.
Ich glaube, wir haben eine ganz wunderbare Wahl mit dieser Frau getroffen, die aus Amsterdam kommt, großen jüdischen Hintergrund hat, alle Sprachen spricht, sie spricht Französisch, Englisch, Deutsch, Hebräisch und Jüdisch und ist eine ganz engagierte Person. Sie hat angefangen, hat gesagt, was soll das Jüdische Museum? Das ist ja die große, viel diskutierte Frage. Sie sagt, dieses Museum soll nicht ein Ort der Erinnerung an die Shoah sein, ohne die ja das jüdische Geschichte nicht gedacht werden kann, sondern sie will das jüdische Leben in diesem Hause präsentieren. Mit all den Herrlichkeiten, die dieses Leben hat und mit all den entsetzlichen Schattenseiten, die es hat. Und das hat eigentlich uns alle sehr überzeugt, wie sie gesagt hat, dass sie an dieses Thema herangehen will.
Jetzt hat das ja Ihr Vorgänger, Herr Schäfer, auch probiert und ist damit immer wieder in die Kritik geraten. Im Raum stand etwa der Vorwurf, dass in einer Ausstellung über Jerusalem vor allem die palästinensische Haltung zu der zwischen Juden und Moslems umstrittenen Stadt zum Ausdruck gekommen sei. Wird sich Hetty Berg hier aus Ihrer Sicht anders positionieren?
Nein, nur vielleicht etwas deutlicher. Es ist ganz klar, dieses Haus muss ein Haus der offenen Diskussion sein. Wir müssen in diesem Haus Diskussionen zulassen, auch mit Menschen und Meinungen, die wir nicht ertragen. Also ich glaube nicht, dass sie sozusagen rückläufig sagt, dieses Haus muss sich verschließen von allen falschen Meinungen, sondern genau diesen öffentlichen Diskurs suchen will und den brauchen wir auch.
Jetzt hat das Jüdische Museum in Frankfurt gesagt, dass Hetty Berg sich eben besonders mit der jüdischen Museologie und den Konzepten der im Entstehen begriffenen Dauerausstellungen an jüdischen Museen in Europa beschäftigt hat. Was könnte das denn über dieses, was Sie jetzt schon beschrieben haben, dass also vor allem im Diskurs stattfinden soll an dem Haus, was könnte das denn noch für eine künftige Ausrichtung des Museums in Berlin bedeuten?
Naja, also ein bisschen gehen wir natürlich in eine offene Zukunft. Wir wissen nicht ganz genau, wo das hingeht. Aber sie hat gerade, was die Dauerausstellung anbelangt, erklärt, dass sie auf der einen Seite die Vorbereitungen alle akzeptiert, dass sie aber auch neue Akzente darin setzen will. Sie hat ja in Amsterdam dieses Feld schon auf vorzügliche Weise bearbeitet. Und sie wird auch hier den offenen Diskurs suchen. Ihr Ziel ist es, dass das Jüdische Museum nicht ein Museum ist, wo die Juden, die Deutschland besuchen, hingehen, sondern dass es wirklich ein Museum ist, das in die Stadt hineinwirkt. Sie sagt, ich möchte eigentlich, dass jeder Berliner einmal sagt, ich muss in dem Museum gewesen sein. Und diese Öffnung finde ich großartig.
Hetty Berg, ich habe es ja schon gesagt, folgt auf den bisherigen Museumsleiter Peter Schäfer. Der musste ja unter anderem auch wegen umstrittener Äußerungen zur anti-israelischen BDS-Bewegung zurücktreten. Kennen Sie die Haltung von Hetty Berg zu dieser Bewegung?
Ja, wir haben darüber natürlich gesprochen. Sie hat eine ganz klare Haltung eines Nein zu dieser Bewegung, für die sie weder Sympathie noch Verständnis hat, sagt auf der anderen Seite, wir kommen gar nicht umhin, mit diesen Menschen genau darüber zu reden. Das ist ja immerhin eine starke Bewegung, mit der muss man sich auseinandersetzen, man muss sich nicht verschließen, aber man muss ihr auch nicht folgen. In der Sache selbst ist sie ganz klar ein Feind in der BDS-Bewegung.
Ganz herzlichen Dank, Peter Raue, Anwalt und im Stiftungsrat zur Auswahl um eine neue Leitung des Jüdischen Museums. Heute Abend ist bekannt geworden, dass Hetti Berg im kommenden Jahr ab April das Jüdische Museum in Berlin leiten wird. Herr Raue, vielen Dank.
Alles Gute und eine gute Nacht.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
It's showtime, folks.
Mit diesem Satz ermutigt sich der Ganoven-Anwalt Jimmy McGill in der Serie Better Call Saul, lange bevor er später der Saul Goodman in Breaking Bad wird. Die Rede ist von zwei Netflix-Kultserien, die Sie vielleicht kennen. Und wenn nicht, dann haben Sie sicher davon gehört, von der Geschichte des sterbenskranken Chemielehrers Walter White, der zum Drogenhersteller und Kriminellen wird. Und dem Prequel dazu, also der Serie, die die Vorgeschichte einer der schillernden Nebenfiguren der Kultserie erzählt, Better Call Saul. Diese Serie handelt von der langsamen Wandlung des trickreichen, aber auch sympathischen Jimmy McGill zum skrupellosen Ganoven-Anwalt Saul Goodman. Im Wissenschaftszentrum Berlin waren heute die Macher der Erfolgsserien zu Gast. Ob die dort anwesenden Gäste praktische Tipps für ihre Arbeit mitnehmen konnten, das weiß Matthias Dell. Matthias, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Dass am Wissenschaftszentrum in Berlin über Fernsehserien gesprochen wird, das ist ja schon eher ungewöhnlich. Normalerweise geht es dort um Sozialforschung. Hat das also irgendeine Rolle gespielt für das Gespräch über Breaking Bad und Better Call Saul?
Am Anfang ja. Es war nicht die erste solcher Veranstaltung, die dort stattgefunden haben. Was daran liegt, dass Steffen Huck, das ist einer der Abteilungsdirektoren, ein Ökonom, ein großer Serienfan ist. Und der hatte bereits vor 7 Jahren, wie er heute erzählte, die erste Anfrage in Richtung der Breaking Bad-Macher gestellt. Heute hat es also geklappt und am Anfang hat er auch tatsächlich gefragt, weil es gibt bei Better Call Saul wiederum eine Folge, die den tollen Titel Sunk Cost, versunkene Kosten, trägt. Was ein Begriff aus der Ökonomie ist, da geht es darum, was macht man, wenn man merkt, das Investment wird nicht besser und man trotzdem schon so viel investiert hat, dass man dann mit jedem Geld, was man weiter investiert, dem guten Geld nach schlechtem wirft. Irgendwie. Also die Frage, wann hört man auf zu investieren, wann ist eine Investition sinnlos? Das gilt natürlich auch für die moralischen Konsequenzen dieser beiden Serien, weil da ja Leute, die eigentlich gute sind, vom rechten Wege abkommen und schlechte Charaktere werden. Und daran hat dann eben die Producerin Jen Carroll erinnert, dass das bei Breaking Bad auch schon so war, wo es ja die Verabredung zwischen Walter White, dem Chemielehrer, gibt und seinem Schüler Jesse Pinkman, nur so viel zu verdienen, damit die Familie von Walter White nach seinem Tod abgesichert ist.
They keep saying, oh, you know, one more and then we're out. We're done cooking meth. We've provided for our families. We can be done now. And finally Jesse calls him out on it and says, you keep promising that and it's not true any single time.
Da kann man also sehen, dass das Versprechen aufzuhören, wenn man nur genug verdient hat, nicht stimmt, weil es eine Eigenlogik gibt. Es wird sich immer weiter hineingearbeitet, weil man dann nicht aufhört. Und das gilt natürlich in gewisser Weise auch für die Serien, die immer weiter diese Figuren ausschreiben. Und so war man dann schnell weg von diesen ökonomischen Überlegungen hin bei der Moral und bei den Figuren der Serien.
War das denn heute ein Abend, wo eigentlich vor allen Dingen Leute saßen, die beide Serien natürlich in- und auswendig kennen?
Das würde ich schon sagen, weil es natürlich auch klassische Serien sind. Es waren auch wie eine der Anwesenden auf der Bühne, Anna Winger, das ist eine Drehbuchautorin, Amerikanerin, hat Deutschland 83, 86 und bald auch 89 geschrieben. Die meint, es seien sehr viele Drehbuchautoren und Autorinnen im Publikum. Und die haben natürlich dann gerne zugehört, wie sich über diese Figuren unterhalten wurde.
Wurde denn darüber erzählt, wie sie zu diesen Stoffen kommen?
Das hat wiederum Anna Winger gefragt, wo sie ihre Inspiration hernehmen. Und da haben sie beide geantwortet, also die Producerin Jen Carroll und der Drehbuchautor Gordon Smith, dass sie sehr viel aus sich rausnehmen. Jimmy McGill hat ja in Better Call Saul zum Beispiel diesen erfolgreichen, sehr strengen Bruder, gegen den er irgendwie die ganze Zeit revoltiert. Und Gordon Smith hat dann erzählt, dass er auch so eine Familiengeschichte hat, wo etwas schwierig ist. Und sie haben auch erklärt, dass es schwierig sei, explizit politisch zu sein, also sich jetzt tagesaktuelle Nachrichten zu nehmen, weil man dafür sehr viel lesen müsste, verfolgen müsste. Irgendjemand hat jetzt festgestellt vor kurzem, weil ja dieses Prequel Better Call Saul in den frühen Nullerjahren spielt, dass man eigentlich gerade in der Spielzeit da ist, wo die USA in den Irak einmarschiert sind. Das kommt in der Serie aber nicht vor, das müsste der dann in der Zeitung lesen, war der Witz. Interessant ist aber, dass diese Serie natürlich trotzdem etwas über unsere Zeit erzählen und das nämlich an der Figur des Schwindlers, des Con, wie es im Englischen heißt, was dann eine Beschreibung ist für diesen Jimmy McGill, der halt vom rechten Wege abkommt. Und Gordon Smith hat das ganz schön erklärt, was das für eine Figur ist.
The con being a way to power is a thing that we've felt. That the character has a resonance.
Also, dass dieser Charakter, mit dem sie da spielen, der rein fiktiv ist, eine gewisse gesellschaftliche Resonanz, Bedeutung hat, das merkt man schon in dem Lacher, weil das galt natürlich, der Con auf dem Weg zur Macht ist natürlich gemünzt gewesen auf Donald Trump.
Jetzt haben Sie schon den Begriff Writer's Room fallen gelassen. Das ist ja so eine Art mythischer Ort bei der großen Serienbegeisterung, wo eben nicht mehr ein Autor sich alles alleine ausdenkt, sondern ein ganzes Kollektiv von Autoren zusammensitzt und gemeinsam so eine Geschichte entwickelt. Jetzt wird auch dahingehend immer nach Amerika geschaut und gesagt, was machen die anders? Warum ist das alles so erfolgreich? Warum können die so tolle Serien auf den Markt bringen? Gab es denn da heute Einblicke in den Mythos des Writers Room heute Abend?
Auf jeden Fall. Also Sie haben sehr, vor allen Dingen auch, wie die beiden erzählt haben, mit was für einer Lust und einer Freude an der Kreativität, an dem Ausdenken. Da war zu spüren, dass das ein ganz anderes Arbeitsverhältnis ist, als das man vielleicht hierzulande kennt. Und was eben auch zu merken ist, wie sorgsam, wie viele Leute da diskutieren. Es geht ganz häufig darum, erstmal Ideen zu pitchen, die dann ganz spät irgendwie entschieden werden, was wird daraus Geschichte und was nicht. Am spannendsten fand ich wiederum, dass Anna Winger, die gerade in Los Angeles gewesen ist, die beiden dann gefragt hat, ob das für sie ein Problem sei, was man jetzt in so Diskussionen hört. Stichwort kulturelle Aneignung, man muss authentisch sein, können Autoren nur noch über sich selbst schreiben, darf eine weiße Autorin einen schwarzen Mann erfinden, darf ein Westdeutscher oder ein Ostdeutscher schreiben. Und da hat Gordon Smith, der Drehbuchautor, dann das gesagt.
I think that's one of the strengths of a writer's room model over this sort of like auteur, everything coming out of one person's mind is that you can be checked.
Also, dass er sagt, das ist eine Stärke dieses Writers Room Modells, dass da mehrere Leute zusammensitzen, die sich gegenseitig überprüfen und checken. Man muss auch offen dafür sein, hat er auch gesagt. Und dass das eben anders als wenn da nur einer sitzt, der sich alles alleine ausdenkt. Und das fand ich dann doch eine ziemlich lässige und auch überzeugende Antwort darauf hin, wie man überhaupt diese Diversität abbilden kann, indem man sie nämlich im Entstehungsprozess schon zulässt und Diskussionen hat darüber und dann eben auch Ideen verworfen werden können, wenn andere der Meinung sind, die Figur soll aber nicht so sein.
Das heißt aber, im Writers Room wird da schon darauf geachtet, dass die Autoren divers sind?
Das wäre, glaube ich, eine Konsequenz davon. Das wurde jetzt nicht besprochen. Aber was zumindest klar ist, dass dann irgendwie mehrere Leute ja darüber nachdenken, was macht die Figur, wie findet die sich? Und wenn dann einer sagt, ich finde das aber nicht so, dann wird eben korrigiert, dann gibt es eine Diskussion und dann einigt man sich im besten Falle auf die Lösung, die dann elegant und gut ist.
Zwei der Macher der US-Kultserien Breaking Bad und Better Call Saul waren heute Abend zu Gast im Wissenschaftszentrum in Berlin und für uns hat den Abend beobachtet Matthias Dell. Herr Dell, vielen Dank.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit einem Jahr Verspätung hat der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov den Sacharow-Preis für Menschenrechte des EU-Parlaments entgegengenommen. Der 43-Jährige war vor 5 Jahren in Russland verurteilt worden, weil er gegen die Annexion der Krim protestiert hatte. Er sei seinen Prinzipien treu geblieben, lobte Parlamentspräsident Sassoli, und Sentsov, der seit September wieder frei ist, bewies das in seiner Dankesrede.
Es werden gerade viele Gespräche geführt über die Befriedung mit Russland, aber ich glaube Putin nicht und ich lege Ihnen nahe, ihm nicht zu glauben. Russland betrügt uns. Sie wollen den Frieden auf dem Donbass nicht. Sie wollen Einfluss nehmen auf die Geopolitik in Europa und ihre Bedingungen diktieren. Das lassen wir nicht zu.
Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem beansprucht den Hut von Adolf Hitler, der kürzlich bei einer umstrittenen Auktion in München versteigert worden war. Der neue Besitzer will ihn der israelischen Stiftung Keren Hayesot geben und hofft, politische Radikalisierung damit einzudämmen. Yad Vashem argumentiert, dass auch die Mörder Teil der Geschichte des Holocaust seien.
Mehr Premieren machen in der ersten Spielzeit, als das Jahr Wochen hat, in der Hoffnung, dass sich dadurch auch noch mehr Zuschauer schon mal nur durch die Angebote mehr angesprochen fühlen.
Als Tiger war der streitbare Sevan Lachinian 2014 als Intendant des Volkstheaters Rostock gestartet, aber es kamen immer weniger Zuschauer. Gegen seine Kündigung war er gerichtlich vorgegangen. Heute verkündete das Landgericht, beide Seiten hätten aussichtsreiche außergerichtliche Vergleichsgespräche geführt. Richter würden nicht mehr gebraucht. In Rostock wurde Walter Kempowski geboren. Ihm zu Ehren wird aber das Land Niedersachsen, wo der Schriftsteller ein halbes Jahrhundert lebte, am 11. Dezember den ersten Walter Kempowski-Preis vergeben an Jochen Schimmern.
Also diese Geschichte, die fängt ja gerade erst an. Eigentlich müsste die mal fortgeschrieben werden.
Jochen Schimmang, 1948 geboren, schrieb mit gut 30 seinen ersten Roman, auf den weitere 6 sowie mehrere Erzählbände folgten. Genauso wie der Namensgeber des Preises, und das ist der Sinn der Auszeichnung, geht es um biografische Literatur mit gesellschaftspolitischen Einschlüssen. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sich befreien von sexueller Gewalt und von Machtmissbrauch, das sind Themen der MeToo-Bewegung. Was als westliches Phänomen begann, hat längst auch den afrikanischen Kontinent erreicht. In Nigeria berichteten Frauen in sozialen Medien von Übergriffen durch evangelikale Priester. In Südafrika protestierten Tausende gegen den Femizid im Land. Auch im dünn besiedelten Nachbarland Namibia hat sich eine MeToo-Bewegung formiert. Gewalt gegen Frauen ist dort derzeit sogar Thema im aktuellen Wahlkampf. Und das, obwohl das Land ganz andere drängende Probleme hat, wie eine verheerende Dürre, Arbeitslosigkeit, Armut und Korruption. Aber auch wenn die Erfolgsaussichten für die erste Präsidentschaftskandidatin in der Geschichte Namibias eher gering sind, so ist für die Künstlerin Thuli Mikonsho allein die Tatsache, dass eine Frau kandidiert, bereits ein Zeichen der Hoffnung. Ihr Werk ist eine Hommage an namibische Frauen und ein Appell gegen die Gewalt. Leonie March hat die Künstlerin in ihrem Atelier in Windhoek getroffen.
Eine Mutter trägt ihr Baby auf dem Rücken und Feuerholz auf dem Kopf. Frauen wie sie sind in Namibia allgegenwärtig und würden doch oft übersehen, sagt Thuli Mikonsho, während sie ihr neues Werk betrachtet.
Ich habe die Mutter auf diesem Bild dort draußen am Flussbett getroffen. Sie war an diesem Morgen den weiten Weg von der anderen Seite der Stadt gekommen, um nach Feuerholz zu suchen. Hier in Namibia, wie überall in Afrika, sind es die Frauen, die die schwere Arbeit leisten. Anerkennung bekommen sie dafür kaum. Dabei sind sie das Rückgrat der Gesellschaft.
Fotos von Frauen sind teils deutlich zu erkennen, teils nur zu erahnen. Die Leinwand aus mehreren Stücken zusammengenäht, die Nähte sichtbar, wie Narben. Die Farben meist gedämpft, teils schimmernd, die Textur uneben, wie Leder.
The texture. Right there on that canvas is kind of like you can see it. All the white spots is the mahangu.
Die Textur, all diese hellen, erhabenen Punkte sind Spuren von Mahangu. Das ist ein Grundnahrungsmittel hier in Namibia. Hirse, die in den meisten Dörfern angebaut, zu Mehl gemahlen und zu einer Art Porridge verarbeitet werden. Ich stelle damit einen Bezug zu meinen Wurzeln her, dem Ovambo-Mädchen aus dem ländlichen Norden. Und ich würdige damit meine Vorfahrenen, die seit vielen Generationen auf den Feldern gearbeitet haben.
Als Mädchen hat sie ihrer Mutter auf dem Feld geholfen, so wie es der traditionellen Frauenrolle entspricht. Geboren wurde die Künstlerin jedoch nicht in einem Dorf, sondern in einem Flüchtlingscamp während des Unabhängigkeitskrieges ihrer Heimat. Dort erhielt sie auch ihren Namen.
Thuli Mikonsho means we are in the struggle.
Mein Name bedeutet, wir befinden uns im Kampf. Es hat Tradition, dass wir nach Ereignissen benannt werden, die die Zeit der Geburt prägen. Und damals herrschte Krieg in Namibia. Der Name hat mich geprägt. Mein Leben ist ein Kampf, wenn auch mittlerweile nicht mehr ein physischer, sondern eher einer, der im Kopf beginnt.
It's not a physical struggle, it's more like up here.
Die 37-Jährige widmet ihre künstlerische Arbeit vor allem dem Kampf für Gleichberechtigung, gegen die Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen. Sie prangert dieses Übel nicht drastisch an, sondern wählt stattdessen eine vielschichtige Symbolsprache. Malt beispielsweise Schleier über die Gesichter der Frauen.
Wir Frauen sind zwar ein Teil der Gesellschaft, aber wir werden nicht richtig wahrgenommen. Ein unsichtbarer Schleier verbirgt unser Gesicht, unsere Stärke und Weisheit. Es ist ein Symbol dafür, was uns diese patriarchale Gesellschaft antut. Der Schleier steht aber auch für Tod und Unterdrückung. Die Gewalt gegen Frauen nimmt hier in Namibia zu. Viele haben schon Angst, zu einem Date zu gehen. Frauen, die sich von einem gewalttätigen Partner trennen wollen, werden ermordet. Fast jede Woche lesen wir in der Zeitung, dass eine Frau von ihrem Liebhaber oder Ehemann umgebracht wurde.
Patriarchale Strukturen und die Frustration über die gegenwärtige Krise im Land, den Mangel an Arbeitsplätzen und Perspektiven, die Armut und Korruption sind nicht die einzigen Ursachen der Gewalt. Lange war sie ein Tabu, ebenso wie die Traumata der Vergangenheit.
Die Leute kehren all das unter den Teppich oder die Matte in ihrer Hütte. Sie sprechen nicht darüber, weil es für sie zu schmerzhaft ist. So wie das Trauma des Krieges, das auch meine Familie durchgemacht hat, die Gewalt während der Apartheid oder der deutschen Kolonialzeit. Das alles belastet uns seit Generationen, zusätzlich zu den Problemen der Gegenwart. Und weil wir alles verdrängen, drücken sich diese Gefühle unter anderem in Gewalt gegen Frauen aus. Wir sind keine Nation, die über ihre Traumata spricht. Das muss sich ändern. Wir müssen an den Kern gelangen.
Kunst könne bei diesem Prozess helfen, sagt die Künstlerin. Die namibische Kunstszene sei zwar klein, die Ausstellungsoptionen begrenzt und damit auch die Möglichkeiten, ein breites Publikum zu erreichen, aber
hier in der Hauptstadt Windhoek gibt es eine kleine Gruppe von Künstlern, Aktivisten und Intellektuellen, die hart daran arbeiten, dass die Gewalt gegen Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass der Druck auf die Regierung gesteigert wird und ein gesellschaftlicher Dialog in Gang kommt. Darüber bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, dass eine Veränderung ganz langsam in Sicht ist.
And I know change is gonna come. It's slowly coming.
Hoffnung also auf einen Wandel in Namibia, die Künstlerin Thuli Mikoncho vor der morgigen Präsidentschaftswahl.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Theater, das ist im westafrikanischen Nigeria für viele junge Menschen eine Möglichkeit, ihr Leben zu verändern. In der 20-Millionen-Metropole Lagos blüht die Theaterszene auch ohne Unterstützung der Regierung, vor allem rein privat initiiert. Eine Art Kontrastprogramm also zu den täglichen Nachrichten über Kriminalität und die Verbrechen der Terrororganisation Boko Haram im Norden des Landes. Fast jede Woche gibt es ein Festival. Gerade war das junge Schauspielhaus Düsseldorf mit einer Koproduktion zu Gast beim KIFT-Festival und Stefan Keim ist mitgereist.
You guys can't even speak right, yeah? You always do things like this. And then you go like this.
Ihr könnt ja gar nicht ordentlich sprechen, wirft die Düsseldorfer Schauspielerin dem Publikum an den Kopf. Natürlich lässt das ihre nigerianische Kollegin nicht auf sich sitzen und kontert. Am Anfang des Stücks Imagination TV nehmen die beiden Klischeevorstellungen aufs Korn und sich selbst auf die Schippe mit riesiger Energie. Das Publikum hat Spaß, ruft dazwischen, macht mit. Bei dieser Koproduktion hat ein nigerianisches Team die künstlerische Leitung. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist das Ziel des von der Bundeskulturstiftung eingerichteten Fonds TURN. Das Geld, das Joshua Alabi und die Gruppe Keninso Concept für ihre Arbeit bekamen, haben sie in den Ausbau eines neuen Produktionshauses gesteckt, mitten in einem der ärmeren Stadtteile von Lagos.
Theater kann change.
Das Theater, die Gesellschaft, das Land können sich verändern. Vor allem geht es um die Mentalität. Wenn Leute von Nigeria hören, denken sie an Verbrechen, Kriminalität und Drogen. Wir rauchen nicht. Wir haben weder Drogen noch Pistolen. Wir glauben fest an das, was wir tun und wissen, dass es jeden Tag besser wird.
Something better come out of it every day.
Festivals sind besonders wichtig, weil es normale Spielpläne in Lagos nicht gibt. Auch das große National Theater steht leer, nur sonntags gibt es dort Gottesdienste. Join Body heißt ein Stück, in dem Menschen aus dem Alltag zu Wort kommen. Nach den Wahlen haben Joshua Alabi und das Ensemble ihre Meinungen gesammelt, was nicht einfach war, denn es gab Gewalt und Manipulationen. Alabi berichtet, dass Wahlurnen einfach von nicht autorisierten Männern abgeholt wurden. Die Menschen trauten den Theaterleuten zuerst nicht.
Sie haben immer noch Angst vor diesen Politikern, denn die beschäftigen bewaffnete Schläger und zielten die Leute erst für Undercover-Agenten, die sie aushorchen sollten. Aber wir haben sie gebeten und überzeugt, uns ihre Meinung zu sagen. Die Aussagen von allen haben wir dann zu einem Stück zusammengefügt.
Join Body ist lautes, direktes Straßentheater mit viel Musik. Korruption und die Verbrechen der Boko Haram werden direkt angesprochen. Joshua Alabi berichtet von der Freude, als das Stück auf einem Marktplatz gespielt wurde und Menschen ihre eigenen Sätze erkannten. Das Gefühl, gehört zu werden, kennen sie sonst nicht. Mit Zensur haben die Theaterschaffenden nicht zu kämpfen, dafür nimmt sie die Regierung nicht ernst genug. Die Schauspielerin Jennifer Agabata hat sogar ein Stück über Schwule und Transsexuelle gemacht, obwohl Homosexualität in Nigeria bei hohen Strafen verboten ist. Theater als Mittel, um die Gesellschaft zu verändern, daran glauben viele junge Menschen in Nigeria. Bestes Beispiel sind die Footprints, ein Tanztheater aus dem unfassbar armen Stadtteil Bariga, wo Familien auf Müllbergen leben. Hier hat der Choreograf Sejun Adefila Unglaubliches geleistet. Mit dem Slum im Rücken, aber Blick auf die wunderschöne Lagune, hat er eine Schule aufgebaut. Tagsüber unterrichten er und sein Team das normale Programm. Abends kommen Kinder und Jugendliche, um an den Stücken zu arbeiten. Sie stecken voll explosiver Energie, sind diszipliniert und arbeiten bis zum Umfallen, weil es keine Alternative für sie gibt. Viele Geschwister der jungen Leute sind bereits gestorben, in Kämpfen oder an Drogen. Öffentliches Geld gibt es weder für die Footprints noch für Kininzo Concepts, sagt Regisseur und Produzent Joshua Alabi.
Die nigerianische Regierung macht überhaupt nichts, egal ob es sich um Künste oder die Ausbildung junger Leute handelt. Die Nigerianer sind auch zu religiös. Wir belügen uns selbst und wollen die Wirklichkeit nicht sehen. Aber Gebete bauen keine Straßen, Gebete geben dir nichts zu essen. Wir könnten uns hinsetzen und heulen, aber wir sagen, packen wir es an.
Gerade ist schon wieder das nächste Festival gestartet. Die Szene ist produktiv und lebendig. Theater der Hoffnung, das klingt für uns in Europa ein bisschen kitschig. In Nigeria steckt ein großer Ernst dahinter, denn es ist für viele die einzige Hoffnung, dass es in einer von Gier und Einzelkämpfertum dominierten Gesellschaft doch einmal besser werden könnte.
Theater, das die stärksten Herzen schmelzen kann. Joshua Alabi, Theatermacher aus Lagos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf den Feuilletonseiten vom Mittwoch kann man sie noch einmal bewundern. Die prunkvollen Juwelen, die bis vor kurzem im Dresdner grünen Gewölbe beheimatet waren. Dem Glanz, der einmal Dresden war, trauert die Tageszeitung Die Welt nach, in der Michael Stürmer eher halbherzig schreibt: Der Schatz August des Starken blutet seit eh und je. Schon im 18. Jahrhundert gab es die ersten großen Einschmelzungen, um Kriege zu finanzieren oder auch nur um den Hof zu renovieren. Am Ende kam der Ausverkauf durch die DDR. Der Tagesspiegel nennt den Diebstahl unter der Überschrift Phantomschmerz und Transzendenz einen Anschlag auf die kulturelle Identität, nicht allein Sachsens. Bernhard Schulz konstatiert, der große Wert des gestohlenen Schmucks ist vor allem ein immaterieller. Er gehört der ganzen Gesellschaft. Diskussionswürdig seine Sätze, alle die Dinge sind Teil des kulturellen Erbes. Aber wessen Erbes? Die erbeuteten Juwelen sind Musterbeispiele spätbarocker Kompositionskunst. Sollten sie in ihre Einzelteile zerlegt werden, wäre das eine Katastrophe, klagt Gottfried Knapp in der Süddeutschen Zeitung. Die Welt hat dazu einen Diamantenexperten befragt. Für ihn ist es keine Frage. Die Intention der Diebe war das Ausschlachten. Der Fachmann weiß, die Steine sind spielend leicht weiter zu verarbeiten. Danach sind sie nicht mehr erkennbar und können nicht mehr zugeordnet werden. Deswegen empfiehlt er, man sollte eine sehr hohe Belohnung ausloben, damit es zum Verrat kommt. Belohnungen spielen in Märchen eine große, manchmal die entscheidende Rolle. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet von einem Märchen, das gerade als fantastische Oper auf die Bühne kam. Lancelot von Paul Dessau nach Heiner Müller ist eine Weimarer Neuproduktion der 50 Jahre alten Oper, die bei ihrer Uraufführung 1969 als sozialistische Revolutionsoper von der Selbstbefreiung der Menschheit gefeiert wurde. Sie war in der Regie von Ruth Berghaus, ein kurzes, aber erfolgreiches Produkt der DDR und wurde danach nie wieder aufgeführt. Ist das Ideologie Schrott oder doch recycelbar, fragt Christiane Wiesenfeld und entscheidet, es ist Letzteres und dies in frappierender Leichtigkeit. Zugleich ist die Inszenierung eine tiefe Verbeugung vor diesem vergessenen Stück, seinen Erfindern und seinem ersten Regieteam. Ein kurzes Zitat aus der Rezension. Die Musik glüht, stampft, spuckt Feuer und schreibt ihre ganz eigene Menschheitsgeschichte von Krieg und Frieden. Paul Dessaus Oper kann sprechen. Sie spricht mit vielen Stimmen über Märchen und Politik, über das Damals und Heute. Sie macht Angst und sie macht Mut. Mutmachend auch die Einschätzung von Wolf Lepenies in der Tageszeitung Die Welt. Die politische Landschaft in Mittel- und Osteuropa hält sich gerade wieder auf. Lepenies ordnet die Leistungen des Wissenschaftskollegs ein und erinnert, wir wollten nicht belehren, sondern durch neue Erfahrungen lernen. Fern lag uns der Imitationszwang, der dem Westen gelegentlich vorgeworfen wird. Die Geschichte unseres Engagements, so Lepenies, zeigt, dass es im Gegensatz zur Wirtschaft in den Wissenschaften Alternativen zu einer Entwicklung gab, die vom überheblichen Liberalismus des Westens zum aggressiven Illiberalismus des Ostens führte. Der Blick von Künstlern auf gesellschaftliche Entwicklungen fördert im Idealfall Aufklärung. In der Taz schildert Michaela Namuth ein aktuelles Beispiel dafür. Der italienische Dokumentarfilm Dictatorship ist ein Streifzug durch eine testosterongesteuerte Gesellschaft. Sie produziert Politiker wie Trump und Salvini, meinen die Regisseure Gustav Hofer und Luca Ragazzi im Interview. Der Film ist ein Art-Road-Movie auf der Suche nach den Wurzeln des Machismus und möglicher Gegenmittel. Sein Kernthema, die Männer müssen sich ändern, raus aus dem Käfig der programmierten Männlichkeit, die vielen selbst gar nicht mehr passt.
Und das war Fazit, die Kultur vom Tage, hier mit einem letzten Song von Tina Turner, die heute 80 geworden ist, einer ihrer bekanntesten Private Dancer. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche eine gute Nacht.